Franka Parianen. Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt. Wie Testosteron, Endorphine und Co. unser Leben beeinflussen. Als die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern 2018 ihre Schwangerschaft verkündete, ging die Nachricht um die Welt. Eine schwangere Staatschefin war einen Aufschrei wert. Etwa zur selben Zeit kam auch eine Information über Donald Trump ans Licht, der die Medien jedoch kaum Beachtung schenkten. Der Präsident der USA nimmt ein Medikament gegen Haarausfall, das den gesamten Hormonhaushalt durcheinanderbringen kann. Die Fälle zeigen sehr anschaulich, dass wir die Wirkung von Hormonen entweder überschätzen, wie kann eine Schwangere Politik machen, wenn sie doch nur Babyklamotten im Sinn hat, oder wir unterschätzen sie. Trump nimmt ein Mittel ein, das neben vielen anderen Störungen zu erheblichen kognitiven Defiziten, Reizbarkeit und dem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses führen kann, und kein Mensch spricht darüber. In den Blinks erfährst du, wieso wir Hormone weder über- noch unterschätzen, dafür aber unbedingt endlich über sie reden sollten. Finde heraus, in welchen Alltagssituationen sie ihre Wirkung zeigen, welche Macht sie tatsächlich über uns haben und wie sinnvoll es ist, sie willentlich zu beeinflussen. Blink Nummer 1. Hormone beeinflussen uns zwar, machen uns aber nicht zu ferngesteuerten Robotern. Bereits 1849 hätte es einen Durchbruch in der Hormonforschung geben können. Der Göttinger Arzt und Zoologe Arnold Adolf Berthold nähte kastrierten Hähnen ihre Hoden wieder an. Und siehe da, der Hahnenkamm erstrahlte in neuem Glanz, Imponiergehabe und Interesse an Hennen kehrten zurück. Und was sagt uns das? Dass die Nerven, die bei der Kastration durchtrennt und nicht wieder verbunden worden waren, nicht der einzige Kommunikationsweg zum Gehirn sein konnten. Leider war Bertholds Kollege missgünstig und verhinderte, dass die Wissenschaft davon erfuhr. Doch inzwischen herrscht kein Zweifel mehr. Der Körper kommuniziert nicht allein über Nervenbahnen, sondern auch über Hormone, jene chemischen Botenstoffe, die in unseren Drüsen produziert werden. Insulin in der Bauchspeicheldrüse, Triiodthyurin und Thyroxin in der Schilddrüse, die Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin in den Nebennieren, die Sexualhormone Testosteron, Östrogen und Progesteron in den Keimdrüsen, also Hoden und Eierstöcken. Ungefähr 150 Hormone sind heute bekannt. Vermutlich gibt es aber mehr als 1000. Von den Drüsen können sich Hormone über die Blutbahn im ganzen Körper verteilen. Ihre Aufgabe ist es, Informationen zwischen Körper und Gehirn auszutauschen. Das können sonst nur Nervenbahnen leisten. Die sind zwar schnell und effektiv, aber unflexibel. Bei komplexen Signalen kommen daher die Hormone ins Spiel. Sie erreichen fast jede Körperzelle, beziehungsweise auch viele auf einmal, und hinterlassen dort spezifische Botschaften. Dadurch steuern sie, wie müde, hungrig, aufgedreht, gestresst oder sexuell erregt wir sind. Bedeutet das also, dass Hormone unser Verhalten bestimmen? Das würde so manchem als Argument gut in den Kram passen, etwa für einen Seitensprung. Aber Schatz, es war nicht meine Schuld. Die Hormone sind mit mir durchgegangen. Doch ein bisschen komplizierter ist es schon. Hormone handeln nämlich nicht eigenständig, sondern werden vom Hypothalamus, einem Teil des Gehirns, auf den Plan gerufen. Hormone wirken also aufs Gehirn, werden aber gleichzeitig vom Gehirn gesteuert. Das heißt fürs Fremdgehen, das Gehirn muss die Situation zunächst als Paarungsoption bewerten. Erst dann lässt es von den Hoden oder Eierstöcken Sexualhormone produzieren. Eine Ausrede bleibt uns allerdings. Denn obwohl der Hypothalamus stets das Ziel hat, ein Gleichgewicht im Organismus herzustellen, schwankt unser Hormonsystem. Das liegt daran, dass der Körper ständig mit zahlreichen Stressoren wie etwa Kälte oder Hunger umgehen muss. Außerdem lässt sich unser Hormonsystem durch Alkohol oder andere Substanzen leicht durcheinanderbringen. Wenn wir Bier, Wein und Co. trinken, verwirrt das unter anderem einige Sexual- und Bindungshormone. Die Folge? Wir handeln impulsiver. Im nächsten Blink erfährst du, in welchen anderen Alltagssituationen Hormone Macht über uns ausüben. Blink Nummer 2. Unser Hormonsystem prägt unseren Charakter. Stell dir vor, du bist auf einer Party mit lauter wildfremden Menschen. Fühlst du dich pudelwohl beim Smalltalk? Flirtest du, was das Zeug hält? Oder stehst du alleine Chips kauend in der Ecke? Dein Hormonsystem beeinflusst, wie wohl du dich in so einer Situation fühlst. Testosteron unterstützt dich zum Beispiel dabei zu flirten, Witze zu klopfen oder dich in den Mittelpunkt zu stellen und die Unterhaltung an dich zu reißen. Gemeinsam mit dem Bindungshormon Oxytocin entscheidet Testosteron auch darüber, ob du es total süß findest, wenn jemand sein Baby auf die Party mitbringt oder ob dich das eher kalt lässt. Oxytocin beeinflusst außerdem dein soziales Gedächtnis, also ob du dir den Namen des Menschen merken kannst, den du gerade kennengelernt hast. Kurzer Schwenk zurück aufs heimische Sofa ein paar Stunden früher. Musstest du dich aufraffen, um auf die Party zu gehen, weil du es dir auf der Couch schon so gemütlich gemacht hattest? Hier kommen Dopamin und Adrenalin ins Spiel. Sie steuern, wie aufgedreht oder antriebsschwach du bist, ob es dir schwerfällt, wieder auf die Beine zu kommen oder ob du auf der Feier Lust hast zu tanzen. Auch worüber du dich auf der Party unterhältst, kannst du deinen Hormonen in die Schuhe schieben. Erzählst du von deinem letzten Erlebnis beim Bungee-Jumping oder eher vom Ausflug ins Naturkundemuseum? Wenn du zum Sensation-Seeking neigst, also ständig auf der Jagd nach Nervenkitzel bist, etwa durch Extremsport, sind auch dafür Dopamin und Adrenalin verantwortlich. Für Paarbeziehungen ist es hilfreich, wenn beide Partner hier ähnlich veranlagt sind. Ansonsten kann die Freizeitgestaltung schnell zum Streitthema werden. Nehmen wir an, deine Flirtversuche haben gezündet und du landest mit deiner Partybekanntschaft im Bett. Abhängig von eurem jeweiligen Oxytocin-Haushalt stellt ihr nun vielleicht fest, dass ihr beziehungskompatibel seid, weil ihr beide auf Kuscheln steht oder eben nicht. Denn der Wunsch nach Nähe ist ebenfalls ein entscheidender Faktor bei der Partnerwahl. Das Hormonsystem ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Das bedeutet in der Folge, dass auch unsere Vorlieben stark voneinander abweichen. Der Grund dafür ist der lebenslange Versuch unseres Hormonsystems, sich an unsere Lebensbedingungen anzupassen. Hormone formen also tatsächlich unseren Charakter. Blink Nummer 3. Hören wir auf unser Bauchgefühl, werden wir mit körpereigenen Opioiden belohnt. Am interessantesten sind doch eigentlich die Hormone, die uns glücklich machen, oder? Und eines steht fest: Immer wenn wir Glück empfinden, liegt das an Endorphinen, die sich gerade an Opioidrezeptoren binden. Richtig gehört. Es geht um Opium, beziehungsweise unsere körpereigene Variante davon. Endorphine sind nämlich nichts anderes als Opioide, die der Körper selbst produziert, etwa um Schmerzen erträglicher zu machen. Sie werden im Notfall, zum Beispiel bei Verletzungen, ausgeschüttet und helfen außer gegen Schmerzen auch gegen Durchfall und Atemnot. Dabei geht alles, was uns gut tut, als Schmerzmittel durch. Hast du als Kind bei Bauchschmerzen immer Zeichentrickfilme im Bett geschaut? Dann war das genau die richtige Entscheidung, denn dabei haben sich Endorphine an deine Opioidrezeptoren gebunden und den Schmerz gelindert. Doch Endorphine können noch mehr als nur Schmerzen vertreiben. Sie lösen auch Euphorie aus. Dopamin wird fälschlicherweise oft als Glückshormon bezeichnet, hat aber genau genommen die Funktion, uns anzutreiben, und zwar zu Handlungen, von denen sich unser Gehirn eine Belohnung verspricht. Endorphine sind die eigentlichen Glückshormone. Sie werden bei positiven Erlebnissen ausgeschüttet, also zum Beispiel bei leckerem Essen, guter Musik oder einem Orgasmus. Endorphine helfen uns auch, Situationen durchzustehen, die besonders stressig oder anstrengend sind. Sie sorgen zum Beispiel für das sogenannte Runner's High. Wenn wir beim Joggen eigentlich schon längst nicht mehr können und wollen, produziert der Körper einen Endorphin-Kick, der uns ans Ziel bringt. Wir können Endorphine auch durch Bungee-Jumping, Chili-Essen oder Akupunkturschmerzen herauskitzeln. Allerdings gewöhnt sich der Körper schnell daran und es drohen sogar Entzugssymptome. Deshalb ist es eher sinnlos, Endorphine auf diese Art überlisten zu wollen. Viel besser ist es, die Wirkung von Endorphinen zu nutzen, indem wir auf unser Bauchgefühl hören. Das erfordert allerdings ein wenig Mut, denn meist macht es sich nur als vages Gefühl bemerkbar. Und auch der Begriff Bauchgefühl ist ein wenig irreführend, denn eigentlich ist es das sogenannte Salience-Netzwerk des Gehirns, das da mit uns kommuniziert. Auch der Hypothalamus, der unsere Hormone steuert, ist Teil dieses Netzwerks. Es analysiert, was uns gut tut, und unser Bauchgefühl ist seine Art, uns das Ergebnis mitzuteilen. Neben den Endorphinen gehört auch Testosteron zu den Hormonen, die sowohl Frauen als auch Männer für sich nutzen können. Link Nummer 4. Unsere Persönlichkeit und Erfahrungen entscheiden darüber, ob Testosteron oder Cortisol den Kampf um die Vorherrschaft gewinnt. Vielleicht kennst du die Situation. Während du im Meeting noch über einen klugen Kommentar nachdenkst, hat deine Kollegin bereits blitzschnell ihren Senf zum Thema beigetragen. Und das, obwohl du wesentlich mehr Ahnung davon hast. Der Unterschied zwischen euch beiden? Bei ihr hat das Sexualhormon Testosteron, das bei Frauen in den Eierstöcken und bei Männern in den Hoden produziert wird, die Oberhand über das Stresshormon Cortisol gewonnen. Deswegen hat sie mehr Mut zum Risiko. Das liegt daran, dass Testosteron die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken im Gehirn kappt. Wenn das passiert, funktionieren schnelle Reflexe zwar super, mit reflektiertem Denken sieht es allerdings eher schlecht aus. Die Konsequenzen unserer Handlungen erscheinen zweitrangig. Dafür sind wir begeisterungsfähig, neugierig und furchtlos. Aber wieso wetteifern Sexhormone überhaupt mit Stresshormonen? Mit beiden Stoffen reagiert unser Körper auf herausfordernde Situationen. Der Hypothalamus aktiviert dann die sogenannte HPG-Achse, die über die Hirnanhangdrüse bis in die Eierstöcke oder Hoden verläuft. Gleichzeitig aktiviert er aber auch die HPA-Achse, die die Hirnanhangdrüse mit den Nebennieren verbindet und die Produktion von Stresshormonen ankurbelt. Die HPA-Achse plädiert für Rückzug. Die HPG-Achse will lieber zum Angriff übergehen. Flight or fight, Flucht oder Kampf. Welchem Impuls wir folgen, hängt davon ab, wie unsere Chancen stehen, was auf dem Spiel steht und nicht zuletzt auch von unserer Persönlichkeit. Testosteron macht uns also mutig. Doch wieso hat das Hormon einen so zwiespältigen Ruf? Es gilt als Inbegriff der Männlichkeit. Gleichzeitig verbinden wir es mit Imponiergehabe und Hirnlosigkeit. Und das aus gutem Grund. So hat man beispielsweise herausgefunden, dass der Testosteronspiegel von Gefängnisinsassen mit der Schwere der Straftaten korreliert. Trotzdem bleibt die Frage, was zuerst da war. Denn gewalttätiges Verhalten fördert seinerseits die Ausschüttung von Testosteron. Doch auch andersherum wird ein Schuh daraus. Verabreicht man Menschen Testosteron, ignorieren sie Risiken sowie soziale Signale und provozierendes Verhalten nimmt zu. Aber wozu das Ganze? Ziel des Sexhormons ist es, im Wettbewerb um Status und Sex Konkurrenten auszuschalten, um Macht zu erlangen und Beziehungen auszubauen. Gewalt ist dafür gar nicht unbedingt notwendig. Meist reicht schon Dominanzgehabe. Wir können Testosteron also nutzen, um erfolgreicher zu flirten und extrovertierter aufzutreten. Wie wir es einsetzen, hängt damit zusammen, mit welchem Verhalten wir in der Vergangenheit erfolgreich waren. Wer sich mit Aggression und Gewalt durchgesetzt hat, wird das auch weiterhin tun. Wer hingegen noch nie gewalttätig war, den bringt auch kein hohes Testosteronlevel dazu, es zu werden. Cortisol wird vermutlich immer gegen Testosteron gewinnen. Blink Nummer 5. Über unser Geschlecht bestimmen vor allem Gene und Hormone, nicht unsere Genitalien. Über die Genderfrage wird seit Jahren hitzig debattiert. Lange ging man davon aus, dass sich alle Menschen in eine von zwei Schubladen einsortieren lassen, entweder Mann oder Frau. Doch inzwischen weiß man, dass die Möglichkeiten vielfältiger sind. So gibt es etwa Menschen, die zwar ein X- und ein Y-Chromosom haben, aber gleichzeitig eine Vagina. Daran lässt sich wunderbar zeigen, wie komplex das Thema ist. Betrachten wir zunächst die Gene. Mann und Frau geben je ein Geschlechtschromosom an ihr Kind weiter. Von der Mutter kann nur ein X kommen, weil die Frauen die Kombination XX haben. Vom Vater kommt ein Y oder ein X hinzu, da Männer die Kombination XY haben. Aber wann gibt der Mann ein X und wann ein Y weiter? Manche Studien deuten darauf hin, dass ein hoher Testosteronspiegel des Vaters Spermien mit einem Y-Chromosom begünstigt. Andere Studien finden hier keinen Zusammenhang. Die Frage bleibt also vorerst ungeklärt. Eine andere Hypothese ist, dass der Hormonhaushalt der werdenden Mutter bei der Zeugung eine Rolle spielt. Weitere Faktoren, die über das Geschlecht des Babys entscheiden, sind die Ernährung der Mutter zum Zeitpunkt der Zeugung und Stress. So hat sich gezeigt, dass in Zeiten von Mangelernährung mehr Mädchen auf die Welt kommen, weil sie resistenter sind als männliche Föten. Auch nach der Geburt verändert sich der individuelle Cocktail aus Geschlechtshormonen noch. In der Pubertät werden viele körperliche Unterschiede erst sichtbar. Mehr Östrogen führt wohl zu einer schmalen Taille und breiten Hüften, im Gesicht zu schmalen Zügen. Und auch das Gehirn entwickelt sich nach der Geburt weiter. Hierbei fallen sowohl die Gene als auch unsere Umgebung ins Gewicht. Wie liebevoll wir umsorgt werden, wie viele Kämpfe wir ausfechten müssen und vieles mehr sind dabei relevante Faktoren. Unser Geschlecht wird von Genen, Hormonen und der Umwelt bestimmt. Die Geschlechtsorgane sind nur ein Ausdruck dessen, also längst nicht das einzige Kriterium, das das Geschlecht eines Menschen definiert. Nun haben wir uns dem Hormonhaushalt vor und nach der Geburt sowie die Hormone in unterschiedlichen Alltagssituationen angesehen. Doch was treiben die Hormone eigentlich so im Verlauf eines Tages? Blink Nummer 6. Das Gehirn gibt uns einen Tag-Nacht-Rhythmus vor, den wir nicht überlisten können. Die ganze Nacht im Club durchtanzen oder die Nacht zum Tag machen, um eine Präsentation fertig zu kriegen? Es gibt keine andere Spezies, die in der Lage ist, ihre Schlafsignale so lange zu ignorieren wie wir Menschen. Für unsere Hormone ist es allerdings schon bei einem normalen Tagesablauf eine Herausforderung, uns in der Spur zu halten. Damit wir im Tag-Nacht-Rhythmus bleiben, verändert sich unser Hormonhaushalt von Stunde zu Stunde. Taktgeber dabei ist eine Gehirnstruktur namens Suprachiasmatic Nucleus oder vereinfacht Master Brain Clock. Diese innere Uhr steuert unseren Tag-Nacht-Rhythmus und zwar mit Hilfe von, wie sollte es anders sein, unterschiedlichen Hormonen. Melatonin, das in der Zirbeldrüse des Gehirns produziert wird, ist der Stoiker unter den Hormonen und zieht ganz gelassen sein Ding durch. Während Sexhormone zum Beispiel jederzeit ausgeschüttet werden können, muss sich unsere innere Uhr gewissermaßen am Takt orientieren, den das Melatonin vorgibt. Dessen Konzentration steigt abends an und sorgt dafür, dass wir uns entspannen und unsere Körpertemperatur sinkt. Gleichzeitig wird die Cortisolproduktion unterdrückt und der Noradrenalinspiegel sinkt ebenfalls. Hilfe bekommt Melatonin vom Schlafhormon Adenosin. Je länger wir wach sind, desto mehr Adenosin sammelt sich in den Zellzwischenräumen an, was ein Gefühl der Erschöpfung auslöst. Gegen 23.30 Uhr steigt außerdem das Hormon Tyrotropin an, das verschiedene Organfunktionen reguliert. Es sorgt etwa dafür, dass sich unser Herzschlag verlangsamt. Am Morgen beschert uns der Körper dann mit einem regelrechten Hormonfeuerwerk. Eingeläutet wird das Ganze mit einem Anstieg von Cortisol und das bedeutet erst einmal Stress. Um wach zu werden und aus dem Bett zu kommen, ist Tageslicht jetzt besonders wichtig, denn das regt die Produktion des Stimmungsaufhellers Serotonin an. Ohne Licht behält Melatonin das Zepter in der Hand und wir kommen nicht auf die Beine. Außerdem werden morgens auch Noradrenalin und Sexhormone ausgeschüttet. Von unserem streng durchgetakteten Hormonsystem können wir lernen, unser Gehirn will, dass wir nachts schlafen und tagsüber wach sind. Wenn wir die ganze Nacht nicht geschlafen haben, ist ein Nickerchen am Nachmittag trotzdem sinnvoll, obwohl die Schlafqualität bei weitem nicht an die in der Nacht heranreicht. Im nächsten Blink erfährst du, ob sich Hormone als Einschlafhilfe eignen. Blink Nummer 7. Die Zufuhr von Hormonen bringt das Gleichgewicht unseres Körpers durcheinander. Hast du schon mal Tryptophan geschluckt, um besser zu schlafen, oder dich mit Serotonin gedopt, um bessere Laune zu bekommen? Wenn wir dem Internet Glauben schenken wollen, gibt es eine regelrechte Hormoneinkaufsliste, die angeblich glücklich macht. Betrachten wir das Ganze etwas genauer und fangen bei Serotonin an. Mehr davon im Körper zu haben, um besser gelaunt zu sein, klingt erst einmal vielversprechend. Es steckt etwa in Erdbeeren, Ananas und Bananen. Die Sache hat allerdings einen Haken, denn das Hormon scheitert an der Blut-Hirn-Schranke. Was es hingegen kann, ist, unseren Verdauungsmuskel in Schwung zu bringen. Tryptophan wiederum kann die Blut-Hirn-Schranke passieren. Bei dem Stoff handelt es sich um eine Vorstufe von Serotonin und Studien zufolge wirkt der Verzehr tatsächlich gegen Stimmungs- und Schlafstörungen. Es steckt zum Beispiel in Fisch, Eiern, Käse, Quark, Nüssen, Hülsenfrüchten und Kürbiskernen. Vitamin B3 hilft bei der Gewinnung von Tryptophan und ist in Fleisch, Hülsenfrüchten und Pilzen enthalten. Der Transport von Tryptophan in unsere Zellen beschleunigt sich, wenn wir gleichzeitig Insulin ausschütten. Also einfach Tryptophan mit Zucker kombinieren? Diese Idee steckt hinter heißer Milch mit Honig. Allerdings müssten wir schon etwa 25 Gläser trinken, bis der Effekt eintritt. Du hast immer noch Schlafprobleme? Dann könnten die Flavonoide in dunkler Schokolade helfen. Sie gehen durch die Blut-Hirn-Schranke, senken den Blutdruck und fördern die Durchblutung. Hier darfst du also gerne zugreifen, natürlich in Maßen. Auf der Glückseinkaufsliste steht außerdem Soja. Buddhistische Mönche schwören darauf, dass sie durch Soja die mentale Stärke gewinnen, ihr Zölibat einzuhalten. Sie nehmen es in Form von Tofu zu sich. In Soja und in Tofu steckt ein östrogenähnlicher, hormonell wirksamer Stoff. Vermutlich hilft es den Mönchen also tatsächlich, weil Östrogen Testosteron hemmt. Wir können Folgendes festhalten. Unser Hormonhaushalt lässt sich durchaus manipulieren, indem wir Hormone bewusst zuführen. Trotzdem ist der natürliche Weg langfristig der bessere, weil unser Hormonsystem ziemlich fragil ist und leicht aus dem Gleichgewicht gerät. Allerdings können wir unseren Körper unterstützen, indem wir Lebensmittel meiden, die unseren Darm entzünden. Also lieber auf die altbekannten Kandidaten wie Fastfood, fettreiche Speisen und industriell verarbeitete Lebensmittel verzichten und stattdessen zu frischem Fisch, Obst und Gemüse greifen. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Hormone nicht nur dafür sorgen, dass wir überhaupt lebensfähig sind, sie prägen auch unsere Persönlichkeit und beeinflussen unser Verhalten. Du leidest an Stimmungsschwankungen oder Schlafstörungen? Dann können die Hormone schuld sein. Allzu oft betrachten wir die Boten zwischen Körper und Gehirn als nervige Störfaktoren, übersehen dabei jedoch all die positiven Effekte, die sie auf uns haben. Die Botschafter legen sich mächtig ins Zeug, um unseren Körper im Gleichgewicht zu halten. Und wenn wir sie dabei nicht stören, gelingt ihnen das in der Regel auch ziemlich gut. Was du konkret umsetzen kannst? Eiswasser trinken. Auf die Eiseskälte reagiert unser Körper mit der Ausschüttung von Adrenalin. Eiswasser ist also ein toller Kaffeeersatz, der uns am Nachmittag wieder auf Hochtouren bringen kann. Nachts nicht das Licht anschalten. Wenn wir nachts aufwachen und auf die Toilette gehen, sollten wir das Licht im Bad möglichst nicht anschalten. Plötzliche Helligkeit verpasst uns nämlich einen Cortisolschub, der etwa 10 bis 20 Minuten andauert und uns wach macht. Ab zum Campen. Dein Schlafrhythmus ist durcheinander? Dann mach dich zum Campen auf, und zwar unter freiem Himmel und ohne künstliches Licht. Also schlafen, wenn es dunkel ist, und wach bleiben bei Helligkeit. 3 Tage reichen, um deinen Rhythmus wieder einzupendeln. Das waren unsere Blinks zu Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt von Franka Parianen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.